Guten Morgen, Felix.
Guten Morgen, Jan.
Sag mal, Felix, hast du auch schon Doom auf deiner Zahnbürste installiert?
Nee. Das läuft doch schon auf meinem Toaster, der Digitalkamera, dem Mähroboter. Irgendwann muss es auch mal reichen. Ich kann nicht den ganzen Tag damit spielen.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Episode 101 des Focus on Linux Podcasts, aufgenommen am 25. März 2024 und Redaktionsschluss ebenfalls am 25. März 2024. Und mit dabei, ihr habt sie schon gehört, einmal der Jan.
Moin.
Und der Felix.
Moin.
Wie geht's euch? Alles gut soweit?
Ja, ich kann nicht klagen.
Ja, tatsächlich schon. Im Moment ist ja so ein bisschen die Vor-Osterphase, in der wir halt aufnehmen. Das heißt, es ist entweder... Man selber hat so ein paar Tage Urlaub oder andere sind irgendwie im Urlaub. Das heißt, es ist gerade irgendwie relativ entspannt, Zeit mal ein paar Sachen aufzuräumen, vielleicht auch mal Zwischenfazit zu ziehen, was so im ersten Quartal eigentlich so passiert ist. Also ja, eigentlich ganz gut im Moment. Und die Sonne kommt mal wieder raus. Ist jetzt nichts Technisches, aber es macht generell im ganzen Land, glaube ich, die Laune ein bisschen besser.
Das stimmt, ja. Also ich bin auch ein großer Freund davon, Steuerung kalt und entfernen zu drücken. Da geht es einem dann direkt besser. Und ich glaube, Jan kommt gerade aus Paris zurück. Da war doch die KubeCon, richtig?
Genau, die KubeCon und Cloud Native Con 2024 Europe war da. Da war ich vor Ort mit ein paar Kollegen. Und wer davon ein bisschen was Genaueres hören möchte, der kann gerne in unseren Schwester-Podcast Focus und DevOps reinhören. Da trete ich in der einen oder anderen Special-Folge auf.
Nice, bin ich mal gespannt. Ist nicht ganz mein Thema, aber ich freue mich immer zu hören, was da draußen in der hippen, coolen Welt so abgeht, während ich Legacy-Zeugs mache. Von daher werde ich auch mal reinhören. Ja, wir müssen noch mal kurz aufs Intro eingehen. Es gibt mal wieder einen weiteren Doom-Port. Ihr habt es gehört, liebe Zuhörer. Doom auf der Zahnbürste. Fand ich total spannend. Ist ein Artikel, den wir euch auch in den Shownotes verlinkt haben. Da geht es konkret um eine smarte Handzahnbürste. Die hat einen 6-Achsen-Neigungssensor, einen Display und sogar einen ESP32-Chip. Und nun, das, was soll ich dazu sagen? Es ist natürlich klar, da muss geguckt werden, ob da Doom drauf läuft. Und das hat sehr gut funktioniert wohl. Der Entwickler, der sich damit beschäftigt hat, hat ein Video hochgeladen, wo man sieht, wie er neben dieser Zahnbürste dann eine Maus liegen hat und dann die Maus bewegt und dann bewegt sich halt eben dieser Doom-Guy. Das kann man auf diesem 32x32 Pixel großen Display nur sehr schwer erkennen, aber er hat angemerkt, das Gyroskop wäre leider ungeeignet. Also das ist eingebaut worden, um den Leuten Tipps zu geben, wie man am besten effizient die Zähne putzt. Aber zur Steuerung einer Figur im Ego-Shooter ist es wohl leider nicht geeignet. Spannend ist aber, das läuft komplett auf dem Gerät. Nicht wie zum Beispiel bei dem Schwangerschaftstest-Hack, wo ja quasi nur das Display benutzt wird. Also ist wirklich ein sehr schöner Hack, wie ich finde. Musste auf jeden Fall schmunzeln. Dann gab es diesen Monat auch noch ein Update von, ich glaube, die Marke heißt Husqvarna. Die bauen Rasenmäher und die bauen auch Rasenmäher-Roboter. Und die haben ein Update nachgeliefert, was eben auch Doom auf den Roboter installiert. Und so kann man quasi in der Ladestation mit den Bedienelementen auf dem Gerät dann auch Doom spielen. Ich frage mich, was da der Business-Use-Case dahinter ist, aber unterhaltsam ist es auf jeden Fall. Also wenn das jetzt kein Argument ist, sich mal so einen Rasenmäher-Roboter anzuschauen oder während er über den Rasen fährt, noch ein bisschen zu datteln, das würde mich mal interessieren, wie sinnvoll das ist.
Hat das auch ein Display?
Ach, das ist für den Roboter. Ich dachte, das wäre so ein Aufsitzrasenmäher, damit du irgendwas zu tun hast, während du da drauf sitzt.
Na gut. Das wäre auch super, aber es geht, glaube ich, wirklich um den einfachen Roboter, den man im heimischen Garten loslässt.
Hammer.
Da könnte man sich fragen, ob die eigenen Hardware-Entwickler, wenn die Zeit haben, quasi also eigentlich die Software schreiben sollen für einen Rasenmäher und schippen halt welche Games da drauf, ob die nicht ausgelastet sind.
Da gab es doch, eine Story zu, oder? Also das ist ja diesmal ausnahmsweise mal offiziell. Da war doch irgendeine Story hinter, warum das jetzt kommt.
Also ich glaube, es war einfach nur eine Machbarkeitsstudie und vielleicht auch Teil einer Marketingstrategie, weil der Quellcode ist natürlich offen. Also man kann das ja benutzen. Das hatte ja id Software Ende der 90er, Anfang der 2000er geopen-sourced. Von daher, also lizenzrechtlich ist es auf jeden Fall fein. Und ich glaube, das ist einfach cooles Marketing für die Produkte. Ich meine, wir reden da jetzt drüber, wir lachen über die Videos, die es im Internet gibt. Plan scheint aufgegangen zu sein.
Scheinbar hat Husqvarna auch die DreamHack letztes Jahr finanziert. Spannend.
Ah, okay. Das ist so eine Konferenz, wo Leute dann Hacks produzieren oder wo geht's da?
Nee, das ist, ich glaube, das ist ein Videospiel-Ding. Ich glaube, da wird auch so Counter-Strike, ich glaube, das ist ein Counter-Strike-Turnier, oder? Dreamhack? Das ist so ein, ja, riesen LAN-Party, irgendwie alles mögliche, so, ja, man trifft sich und spielt Computerspiele zusammen. Okay, spannend. Dann ist da ein Mähroboter. Passt. Auch spannend, das habe ich, glaube ich, beigetragen zum diesmonatigen Sendungsplan. Neues Spiel mal ausnahmsweise, und zwar gibt es jetzt GTA Vice City auf Gaming-Routern. Das ist ein älterer TP-Link-Router, der umgebaut wurde, damit er wirklich Spiele ausführen kann. Da ist eine 32-Bit-Power-CPU drin und ein PCIe-Controller. Das Ganze läuft dann mit einer externen AMD-GPU, die da irgendwie so rangehackt wurde. Und die USB-Ports am Router wurden für Eingabegeräte und ein SSD missbraucht. Also ich glaube, ein bisschen mehr Effort als einfach das komplett darauf zu porten, ist es schon. Aber wenn man irgendwie so eine GTA Vice City Appliance möchte, dann, ne?
Ich finde das super, weil ich habe ganz ehrlich mich beim ersten Mal schon gefragt, warum es einen Gaming-Router braucht. Ich weiß, man, jetzt kommen die Argumente, ja, höhere, geringere Latenz, höhere Durchsatzgeschwindigkeit mit einem bestimmten WLAN-Chipsatz und so. Aber für mich war das immer relativ esoterisch zu verstehen. Das heißt, ich glaube nicht, dass das wirklich im Alltag was gebracht hat. Und ich glaube, die beiden Hacker haben da ganz, ganz gut bewiesen, dass es doch einen Mehrwert hat, wenn man das einfach mal wörtlich nimmt. Also sehr schönes Projekt. Bevor wir jetzt hier zu Zerstörern werden, genug des Schabernacks, kommen wir mal zum Aufreger des Monats. Und ich glaube, ihr beide habt keinen Aufreger des Monats beizutragen, als Frohnaturen, die ihr seid. Deswegen habe ich gleich zwei Aufreger für euch mitgebracht. Und mein erster Aufreger ist Canonical bzw. Ubuntu Landscape, mit dem ich mich diese Woche rumärgern durfte. Also Ubuntu Landscape, wer es nicht kennt, ist die Linux-Patch-Management-Software aus dem Hause Canonical, vornehmlich für Ubuntu, aber auch für andere Debian-basierte Linux-Distributionen. Und das kann man als SaaS-Angebot konsumieren oder, und das machen halt auch einige Kundinnen, sie hosten das Ganze gern im eigenen Netzwerk. Da gibt es die sogenannte Self-Hosted-Version, die kann man sich über ein PPA installieren und kann es dann benutzen. So die Theorie. Und was ich jetzt aber festgestellt habe, ist, dass es auch bei der Self-Hosted-Version einen Cookie-Banner gibt, wie auf allen Canonical-Webseiten, den man natürlich erstmal ablehnen und wegklicken muss. Da könnte man sich jetzt eingehend schon mal fragen, warum braucht man bei einem internen Management-Produkt einen Cookie-Banner? Der läuft dann nämlich in Timeout in einer AirGap-Umgebung, die ich da vorgefunden habe. Das heißt, man hat eine Webseite, die ist so halb geladen und es dauert 2 oder 3 Minuten, bis dieser Cookie-Banner in Timeout läuft und man dann die Oberfläche überhaupt benutzen kann, weil vorher kann man nichts anklicken. Genau, so habe ich auch reagiert. Und das nächste Ärgernis war dann, dass man die Repositories, die man synchronisieren möchte, also zum Beispiel für Ubuntu 22.04, die muss man im Moment auf der Kommandozeile hinterlegen. Das heißt, da muss man erstmal so schön PGP-Schlüssel generieren, muss dann direkt mit dem API-Client, mit der API reden, um dann die einzelnen Repositories hinzuzufügen. Bei der aktuellen Version 23.10 gibt es so einen fancy Knopf, da steht drauf, neue Repository-Oberfläche, jetzt ausprobieren. Und wenn man draufklickt, ja, da gibt es halt einen schönen 404. Das war schön, das hat mich sehr erfreut. Und ich habe aber auch festgestellt, ich habe mir das 2020 schon mal angeschaut, das Tool. Da habe ich auch mal einen Testbericht in den Shownotes verlinkt. Da hat sich nicht so viel getan, würde ich jetzt mal behaupten. Habe aber gesehen, es gibt schon ein PPA für 24.04. Und ich hoffe, dass sich dann ein bisschen was ändert. Denn 24.04 dürfte ja bald kommen. Und bin der Meinung, dass das Tool relativ lange vernachlässigt wurde. Ja, man sieht es auch der UI-Wissen an und auch die Tatsache, dass man nativ mit einer API reden muss, um da Softwarepakete zu synchronisieren, das erscheint mir überarbeitungswürdig und fähig. Der nächste Aufreger war PyTest, wobei das ist eigentlich kein richtiger Aufreger. Also ich mag PyTest immer noch sehr. Ist ein Unit-Testing-Tool in Python geschrieben, wie der Name ja schon verlauten lässt. Und ich habe festgestellt, als ich diesen Monat auf den Chemnitzer Linux-Tagen war, dass das Ganze single-threaded ist. Das heißt, es ist schön, wenn man so ein 32-Core Rechner hat oder 64 Threads, das bringt überhaupt gar nichts, weil die sequenziell alle auf einer CPU abgearbeitet werden. Und wenn man besonders viele Tests hat, dann dauert das halt eben sehr lange. Und da habe ich so ein bisschen gerantet und dann hat mich jemand darauf hingewiesen, es gibt dieses Add-on, das heißt XDist und das verteilt die Tests eben auf die verschiedenen Cores und Threads. Dafür muss man einfach nur den Parameter -nAuto angeben. Und ich habe das mal verprobt und habe mal so ein Cloud-Deployment gestartet und konnte dann 40 Deployment-Tests, die halt 5 Minuten gebraucht haben, auf ca. 50 Sekunden eindampfen. Und das ist natürlich schon nicht ganz unerheblich, das Zeitersparnis. Und wenn man aber komplexe Integrationstests hat, also zum Beispiel Tests, die Abhängigkeiten zueinander haben, dann muss man die gegebenenfalls umschreiben, damit das dann auch in Abhängigkeit zueinander entsprechend skaliert wird. Und da auf jeden Fall nochmal fettes Dankeschön an Hexer für den Tipp. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich sehr viel Zeit einsparen können. Aber das sind, glaube ich, die besten Tipps, wo man dann im Nachgang gelernt hat, wie man es das nächste Mal schöner macht.
Ja, aber das könnte ich mir eben auch vorstellen, dass es vielleicht auch per Default nicht direkt aktiviert ist, weil du halt schon ein bisschen auf bezüglich des Ablaufs dann vielleicht einiges steuern musst. Ne? Das hängt ja auch vielleicht ein bisschen vom Backend ab, das du dann benutzt, also wie du dich dann zu den Sachen Maschinen verbindest, je nachdem. Also was du halt für ein Pi, also in deinem Fall ist es ja dann ein Pi-Test mit einem Infratest dazu. Mhm. Im Prinzip, wenn du dich zum Beispiel wenn du einfach Unit-Tests machen würdest, dann wäre es ja, also ich kann schon verstehen, warum es kein Setting ist, dass es immer halt funktioniert. Vielleicht wäre es natürlich schöner, das ein bisschen weiter nach vorne zu schreiben, das Kapitel, hey übrigens, by the way, nach dem Motto, ne, das ist per Default irgendwie nur single-threaded.
Ja, du hast natürlich völlig recht. Das kommt wie so oft immer auf den Use Case drauf an. Und das ist jetzt, glaube ich, auch nicht fester Bestandteil von PyTest, sondern das ist einfach ein Plugin, das jemand entwickelt hat. Und da gibt es ja auch unzählige Add-ons nochmal. Also wenn man mal nach PyTest Add-ons guckt, das ist ja auch nochmal ein Rabbit Hole für sich, in das man da absteigen kann. Kommen wir mal zu den News des Monats. Und den Anfang machen die Chemnitzer Linux-Tage, die jetzt letztes Wochenende stattgefunden haben, bei denen ich auch anwesend sein durfte. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also für mich war es ein Novum. Ich war noch nie auf den Chemnitzer Linux-Tagen, weil mir einfach die Reise nach Chemnitz ein bisschen zu weit ist aus Hessen heraus. Aber dieses Jahr habe ich mir gedacht, komm, du musst dir das mal anschauen. Alle reden so positiv davon. Und was soll ich euch sagen? Es ist wirklich richtig cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und werde da auch nächstes Jahr wieder vorbeischauen. Aber zusammengefasst kann man sagen, die CLT, das ist eine der ältesten und größten Linux- und Open-Source-Konferenzen im deutschsprachigen Raum. Bei der Konferenz waren jetzt 3200 Teilnehmende und ca. 300 ZuschauerInnen im Online-Stream. Also eine recht ordentliche Zahl, würde ich sagen. Das Angebot war echt groß. Es gab 94 Talks, 10 Workshops und 8 Kurse für Kinder auch. Also man konnte auch einfach die Familie mitnehmen und dann konnten die dann löten lernen oder haben Minecraft-Zeugs gemacht oder was auch immer. Da gab es echt ein gutes Angebot. Man musste sich also keine Sorgen machen. Und die Vorträge, die waren echt von hoher Qualität, wie ich finde. Also ich war schon auf anderen Konferenzen und würde sagen, da hat die CLT noch mal eine Schippe draufgelegt. Also da waren auch teilweise recht prominente SpeakerInnen mit dabei. Zum Beispiel Klaus Knopper war anwesend, Per Heinlein hat mehrere Vorträge gehalten und die gehen natürlich auch immer mit einer gewissen Qualität daher. War also sehr informativ. Ich habe vor Ort gar nicht so viel Vorträge gesehen. Ich habe mir die im Nachgang größtenteils angeschaut und da vor allen Dingen zum Thema Security. Fido 2 fand ich interessant, zu Proxmox gab es was und auch zu Backups. Da kann man einfach mal auf mediaccc.de vorbeischauen, ist auch verlinkt. Und sehr spannend fand ich auch einen Vortrag über VirtualBox meets KVM. Das war auch Thema der Episode 100, also die letzte News-Folge. Da hatten wir ja drüber gesprochen, über diese Dresdner Firma, die halt einfach einen KVM-Backend für VirtualBox programmiert hat. Und da war einer der Entwickler da und hat das auch präsentiert und noch mal ein bisschen was zu erklärt und hat auch Demos gezeigt. Und das war sehr interessant, sich das anzuschauen. Also da auf jeden Fall eine klare Empfehlung, mal reinzuhören. Zu den Workshops durfte ich selbst auch beitragen. Ich habe da nämlich einen Workshop über Linux Security gehalten. Also es war so ein 3 Stunden interaktiver Kurs, angefangen bei Dateisystemberechtigung über Intrusion Detection und Prevention Systems bis hin zu automatisiertem Abhärten mittels DevSec. Und der war komplett ausgebucht. Das hätte ich gar nicht erwartet. Also da waren 30 Leute drin. Und ich mache es ja immer so, dass ich Schulungen interaktiv gestalte. Das heißt, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt 8 Stunden lang die Leute zutexte, sondern ein paar Theoriefolien, dann Katzenbild und dann Meme und dann direkt eine Aufgabe, sonst schalten die Leute irgendwann ab. Also ich würde das zumindest tun. Das hat dann jetzt in Summe bedeutet, dass ich 100 VMs eben brauchte und die habe ich auch dann in einer Cloud bereitgestellt und habe dann Unit-Tests ausgeführt und das waren halt 1300 und die haben halt, ich glaube, 80 Minuten gebraucht über das Konferenz-WLAN. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass das WLAN der limitierende Faktor war. Wir haben ja gerade gehört, das ist eher PyTest. Das ist schon krass, wenn du so 80 Minuten auf so eine ASCII Progress Bar guckst und halt schaust, wie viele Tests da noch durchlaufen müssen. Das hätte ich vermutlich dann mit XDist in 10 Minuten oder so abfackeln können. Aber sei es drum, das habe ich draus gelernt und habe auch gutes Feedback für den Workshop bekommen. Hat mir echt Spaß gemacht und den gibt's auch mittlerweile auf GitHub. Also wer jetzt nicht zugegen war bei den CLT, kann sich das gerne auf GitHub anschauen. Da gibt's die Folien und auch die Aufgaben und sogar eine Vagrant-Box. Das heißt, das kann man sich auf dem eigenen Rechner im Nachgang nochmal hochziehen und dann die Aufgaben einzeln durchgehen. Ansonsten ist die Verpflegung auch echt gut. Man spricht da auch von den Chemnitzer Catering-Tagen und da ist echt was dran. Also gemessen an den anderen Uni- und Hochschulkonferenzen, die ich so gesehen habe, kann man da echt sagen, die haben da eine ordentliche Schippe draufgelegt. Und ich habe auch sogar ein paar Zuhörende getroffen. Das war ganz interessant, dann Leute zu sehen, die man so noch nicht gesehen hat, die aber dann sagen, ah ja, FOL höre ich ab und zu bei rein, cool. Also war auch schön, da ein paar Gesichter zu sehen.
Haben die dich an der Stimme erkannt oder?
Also ein paar haben mich bewusst darauf angesprochen, vermutlich wegen dem Namensbadge, weil du kannst ja dann im Vorbeilaufen gucken, welcher Name draufsteht. Vielleicht liegt es aber auch an dem Pinguinanzug, den ich anhatte und die RGB-beleuchtete FOL-Mütze, die ich getragen habe. Vielleicht liegt es auch daran. Nein, also natürlich nicht. Aber ja, glaube, es liegt eher an dem Namensschild. War jetzt, glaube ich, nicht eindeutig zu erkennen.
Oder am coolen Laptop-Sticker.
Ja, die habe ich ja auch nicht, weil ich gehöre ja mittlerweile zu der Fraktion, dass Sticker auf Laptops Frevel ist. Also das liegt daran, wenn man mal so einen Laptop abgeben muss und die Person, die den Laptop entgegennimmt, sagt, ja, das ist ja schön, dass du hier 50 Sticker drauf hast, aber die Policy sagt, bitte unbeklebt zurückgeben. Seitdem habe ich meine Meinung geändert. Aber ich habe viele coole Sticker mitgenommen und auch ein paar FOL-Sticker verteilt. Und mein Lieblingssticker war an dem einen Stand von Idumos, also dem Open Solaris Nachfolger. Die haben das ZDF-Mediathek-Logo genommen und haben ZFS-Mediathek draus gemacht. Und das ist halt pures Comedy-Gold. Also die waren auch schnell vergriffen.
Was mich interessieren würde, jetzt im direkten Vergleich, weil ich mir auch letztens vor ein paar Wochen im Auto nochmal euren Bericht von der FOSDEM angehört habe. Wie ist denn so der Vergleich vom Füllgrad quasi? Also hattest du das Gefühl, man kommt überall gut rein? Wie war es quasi in die Sessions zu kommen? Wie war so das Gefühl, einfach da zu sein im Vergleich zur FOSDEM vor allen Dingen?
Also es ist eine große Konferenz, aber sie ist nicht überlaufen. Also ich habe jetzt die Zahlen von der FOSDEM nicht mehr genau im Kopf, aber FOSDEM ist nochmal deutlich internationaler und dadurch auch mehr besucht, weil du halt wirklich dann auch so Koryphäen da hast wie Daniel Stenberg und die ganzen anderen Leute, Stephen Graber und die namhafte Leute, die ziehen natürlich auch nochmal ein anderes Publikum an. Und ja, die Konferenz ist halt auch bewusst international gehalten mit englischsprachigen Vorträgen. Die CLT sind halt deutsch, aber es ist trotzdem noch familiär. Also du bist eigentlich in jede Session reingekommen. Für die Workshops musstest du dich vorab anmelden. Und ja, aber auch das hat funktioniert. Von daher würde ich sagen, ist groß, aber trotzdem noch angenehm, ohne dass man sich da drum kloppen muss, in die Sessions reinzukommen.
Okay. Und vom Vergleich vom Themenschwerpunkt, weil der hat ja quasi, also FOSDEM ist ja sowieso relativ breit, dann wart ihr noch beim Config Management Camp, was ja halt schon relativ speziell auch so ein bisschen in eigentlich unsere Ecke eigentlich so ein bisschen geht. Wo würdest du da die Chemnitzer Linux-Tage einordnen?
Das ist eigentlich auch bunt gemischt. Also es ist jetzt keine Konferenz, wo die Leute rein aus dem professionellen Kontext kommen. Also es ist trotzdem sehr universitär gehalten. Da hast halt Leute, die das in der Freizeit planen. Also es ist eine freiwillig organisierte Konferenz. Das muss man vielleicht, glaube ich, auch nochmal anmerken, dass es dafür extrem gut funktioniert, dafür, dass das halt kein kommerzielles Event ist. Und also du hast halt wirklich so EinsteigerInnen-Themen gehabt und hast aber auch so abgefahrenes Zeug gehabt, wie programmiere ich mir einen Linux-Kernel-Treiber oder einen 3-Stunden-Workshop über einen Vim. Also das ist auch echt breit gefächert.
Ja, klingt ganz spannend. Und jetzt einfach nur mal so aus dem Kopf, wenn du jetzt drüber nachdenkst, okay, was bringt das ja noch? Quasi bevor wir dann wieder über eine coole Konferenz berichten, die irgendwie in 2 Wochen ist, wo du warst und dann die Hörer sagen, hey, das ist ja cool, dass Christian da immer ist, wo der Shit abgeht, aber ich will halt eigentlich auch vorher wissen, wo ich denn hinfahren muss, wenn ich mich noch anmelde. Hast du dieses Jahr noch irgendwas quasi auf der Liste, wo du noch hinfahren willst?
Also, wenn die Zeit es zulassen würde, würde ich mir mehr anschauen. Aber ich verweise hier nochmal auf die FOS.events-Webseite. Die packen wir auch nochmal in die Shownotes. Da steht alles Mögliche drin. Und jetzt im März, das nächste ist Ende März, das Osterwochenende, ist die Easter Hack in Regensburg. Das ist für die Leute, die im CCC-Umfeld unterwegs sind, sicherlich eine ganz gute Adresse vorbeizuschauen. Ich werde im August, wenn es die Zeit zulässt, auch wieder bei der FOSCON vorbeigucken. Das ist ja so meine Base-Konferenz, das war die erste Open-Source-Konferenz, die ich je gesehen habe. Es gibt die Red Hat Summit im Mai, es gibt die SUSECon in Berlin im Juni. Also da gibt es echt viel Events. Die werde ich auf jeden Fall noch sehen, aber ich glaube, ansonsten, ja, muss man immer schauen, wie das denn so mit der Urlaubsplanung und den anderen Terminen korreliert. Genau, ansonsten Ende des Jahres kann man sich schon mal festhalten, der nächste CCC-Kongress, den plane ich dieses Jahr auch wahrzunehmen. Und wer auch mal bei den CLD vorbeigucken will, da gibt es einen Konferenzbericht in den Shownotes, da sind auch ein paar Bilder drin, da kann man sich, glaube ich, ganz gut einen Eindruck machen, wie es denn so gewesen ist. Kommen wir zum nächsten Thema. Jan hat uns News zu Linux 6.8 mitgebracht.
Genau, und zwar ist das jetzt gerade rausgekommen und dabei ist ganz viel Support für Grafik und CPUs mit dabei. Zum Beispiel ein experimenteller Treiber für Intel Xe oder Xe. Es ist für den Raspberry Pi 5 ein V3D-DRM-Treiber dabei, also 3D-Unterstützung. Es ist Unterstützung für kommende Ryzen-CPUs dabei. Es ist Unterstützung für Luna Lake Thunderbolt dabei. Es gibt Performance-Verbesserungen auf IBM Z. Also das war, ich glaube, 10-11% Syscall-Entry-Performance verbessert. Und es gibt einen ersten Netzwerktreiber in Rust.
Ui.
Der ist 135 Zeilen lang, also das ist nur der Rust-Code, da kommt noch so ein bisschen Build-System dazu. Mhm. Und der ist für einen 100 Mbit-Netzwerkadapter für industrielle Anwendungen. Da wird wohl einer bei der Firma Glück gehabt haben, da wird ein Rust-Enthusiast gewesen sein und gesagt, von seinem Chef gesagt bekommen haben, du bau mal einen Netzwerktreiber und dann kam der da in Rust dahin. Und die Toolchain ist im Kernels auf 1.74.1, das ist Anfang Dezember erschienen. Aktuell sind wir bei 1.77. Von daher hält der Kernel da, ich glaube, zum Vergleich mit dem GCC-Standard, den der Kernel verfolgt, hält er da gut mit dem Rust-Compiler mit. Und AppArmor setzt jetzt auf SHA 256 statt SHA1 für Policy Hashes. Also alles in allem keine Major Features. Ich glaube, einfach ein gutes Inkrement, mit dem man ganz gut leben kann.
Ja, absolut. Aber cool, dass es jetzt einen ersten Netzwerktreiber in Rust geschrieben gibt, weil das haben wir, glaube ich, lange darauf gewartet und bin ich mal gespannt, was da die Praxis zeigt.
Genau, und noch mehr erfreuliche Linux-News gibt es jetzt von Felix.
Ja, denn statistisch bewiesen quasi 2024 endlich das Jahr des Linux-Desktops. ja, für alle, die es nicht mehr hören können, einmal zurück zu den Fakten. Und zwar ist Umfragen entsprechend so ein bisschen vage, weil das ist zwar bei Statista, wir haben euch das auch mal verlinkt, also es wurde in ein paar News-Artikeln irgendwie, die wir euch auch verlinkt haben, wurde das ein bisschen gepusht, dann habe ich bei Statista mal geguckt, die Quellen, und man kann aber irgendwie ohne Premium-Account da nicht 1000%ig nachvollziehen, wer die Umfrage wann wie gemacht hat. Es ist für mich ein neues quasi Rabbit Hole immer zu gucken, okay, wenn wo Zahlen veröffentlicht werden, woher kommen die eigentlich? Also wer hat die Umfrage ausgefüllt und wann? Quasi so ein bisschen behind the scenes. Konnte ich hier aber ja ohne weiteres nicht rausfinden. Scheint aber konsistent zu sein, weil ich es aus zwei Quellen so ein bisschen verifizieren konnte. Und zwar erstmal zum News. Also Desktop-Usage von Betriebssystemen quasi, von Desktop-Systemen ist wohl der Linux-Share auf 4% hochgegangen. Und das zum ersten Mal, also wächst tatsächlich kontinuierlich immer ein bisschen. Im Vergleich in derselben Statistik waren es halt 2013 noch unter 1%. Und der Share ist jetzt schon auf 4% hochgegangen.
Wow.
Und dazu kommen natürlich noch die 2% Chrome OS und ungefähr 15% OS X. Und neben der Umfrage, weswegen ich glaube, dass das auch tatsächlich gut hinkommen könnte, habe ich noch eine zweite Seite gefunden, wo es darum geht, Browser-Fingerprints auszuwerten. Also es gibt ein paar Quellen, die quasi veröffentlichen, okay, von sehr großen Seiten, wie viel Prozent der angesurften, also der nutzenden Clients quasi kommen von welchem OS. Und ich glaube bei Wikimedia oder so, also auf jeden Fall irgendwo relativ groß, war es auch eine ähnliche Größenordnung. Und deswegen kam mir das halbwegs plausibel vor. Was natürlich dann das noch nicht ganz sagt, die Zahl ist deutlich schwieriger zu finden, ist die Anzahl der geschätzten Geräte, die das betrifft. Weil eine Prozentangabe, okay, wie viel Prozent der quasi Devices, der Desktop-Devices nutzen denn jetzt Linux? Und bei 4%, dann ist die Frage, okay, wie viel sind denn 4%? Und da eine Schätzung zu finden, wie viele Desktop-Geräte überhaupt genutzt werden aktiv, ist richtig schwer. Also es könnten irgendwo zwischen 1 und 2 Milliarden sein. Also irgendwie Zahlen waren wie 1,5, hatte ich mal gesehen vor ein paar Jahren. Aber das lässt sich natürlich kaum ermitteln irgendwie. Wenn es 1,5 Milliarden wären, dann wären 4% 60 Millionen.
Ja. Das natürlich wäre nicht ganz unerheblich, ja.
Ja, wären dann ja, 60 Millionen Linux-Desktop-Nutzer weltweit, weiß nicht genau, würdet ihr das als viel betrachten?
Schon ja, nicht unerheblich, oder?
Finde ich schon, ja. Also es ist jetzt keine kleine Zahl. Ja. Was ich aber auch noch interessant fände, wäre, welchen Teil hat da Steam zu beigetragen? Also dadurch, dass man eben zum Beispiel mit dem Steam Deck ja einen vollwertigen Linux-Desktop hat oder einfach durch die sequentielle Zuarbeit eben Spiele immer weiter auf Linux zu pushen, hat, glaube ich, Steam schon sehr viel zur Akzeptanz beigetragen. Das unterschätzt man, glaube ich. Das wäre mal interessant, wenn es dazu auch Zahlen gäbe.
Wäre interessant auch noch, wie sich der Share quasi unterhalb, wenn man jetzt annimmt, es wären 60 Millionen Geräte, wie sich die auf die verschiedenen Distros verteilen. Ne? Und dementsprechend könnte man dann ja auch sagen, okay, wie viel Share hat denn zum Beispiel ein Steam Deck?
Ja, ja, oder ein Hannah Montana Linux, das fände ich auch echt wichtig zu wissen. Und wie viel NixOS, ja. Also das ist auch so mein Eindruck in den letzten 2 Jahren. Du wirst überall mit NixOS konfrontiert, also auch auf so Konferenzen, NixOS hier, NixOS da. Das wäre auch mal spannend, dazu Metriken zu sehen. Den Monat ist auch eine neue Version von Proxmox Mail Gateway rausgekommen. Die Version 8.1 ist nur ein kleines Update zur vorherigen Version. Die basiert jetzt auf Debian 12.5, aber hat einen neueren 6.5er-Kernel und ZFS in der Version 2.2.2. Der Apache Spam Assassin ist jetzt in der Version 4.0 dabei. Das war auch das Hauptziel auf der Roadmap. Und die Postgres-Datenbank hat die Version 15.6 erhalten. Das Ganze ist jetzt auch Secure Boot-fähig. Das heißt, man kann das auch mit aktiviertem Secure Boot booten. Und das Regelwerk wurde um einen Match-If-Modus erweitert, um die Regeldefinitionen flexibler zu gestalten. Optional gibt es jetzt auch DKIM-Signaturen gemäß ERFC 5322 und es gibt zahlreiche Bugfixes und kleinere Verbesserungen. Release-Notes haben wir auch einmal in den Shownotes verlinkt. Ja, und jetzt kommen wir zu einer neuen Folge von Hör mal, wer da ausgliedert, die neue IT-Soap. Und Broadcom will da wohl die VMware-EUC-Sparte veräußern und Felix weiß Näheres.
Ja, bezieht sich auf News von Ende Februar. Da wurde das groß angekündigt, ging irgendwie auch durch alle Mediennetzwerke. Announced war da quasi, dass die EOC-Sparte von VMware, das würde ja so Produkte wie Horizon betreffen, veräußert werden soll an einen Investor, eine Firma, die heißt KRK, so eine Investmentgesellschaft. Und tatsächlich habe ich das auch nochmal gefunden im VMware-Blog selber. Scheint also quasi ein valides Ding zu sein. Allerdings der Deal, bis der geclosed wird, da ist noch ein bisschen Regulation dazwischen. Und deswegen gibt es da quasi seit diesem Vorjahr, das einmal irgendwie durchging, Ende Februar jetzt nichts Neues, quasi noch kein Deal ist closed, completed Sachen quasi, sondern das wird jetzt noch eine Weile dauern. Gilt aber dann dementsprechend als ziemlich sicher, dass das passiert. Was da konkret passieren soll, die EOC-Division soll eine eigene Company werden. Und diese KLK, die investiert dann eben darin, dieses das dann aufzubauen. Das heißt, wird quasi rausgelöst. Und unter welchem Namen auch immer das dann firmiert, aber das soll eben eine eigene Firma werden.
Ich glaube, da können wir mal Cross-Promo machen für den weiteren Nebenpodcast Focus und Digital Workspaces. Die werden da bestimmt drüber berichten, die beiden Jungs, die sehr genau das Themengebiet, in dem die sich aufhalten. Also im Zweifelsfall da einfach mal reinhören.
Genau. Ja, ist irgendwie spannend, weil ist jetzt nicht unsere Kerndomain. Wir haben es eigentlich nur aufgenommen, weil wir ja schon ein paar Mal jetzt über die Folgen der Broadcom VMware Acquisition halt so ein bisschen gesprochen haben, was das ne, auch für unsere Welt irgendwie im Zweifelsfall bedeutet. Vor allen Dingen ja, also in unserem Arbeitsalltag ist ja vor allen Dingen eben die Hypervisor-Welt und da halt viel Lizenzänderungen, die dann so ein bisschen rüberschwappen, auch wenn wir jetzt keine VMware-Superspezies sind. Ja. Aber solche Sachen waren ja eigentlich zu erwarten, oder? Oder was ist euer Kommentar dazu?
Ja, also ich denke, es ist schon häufig so, dass wenn man sich so eine große Firma einverleibt, dass es natürlich ein teures Geschäft ist und man dann auch gucken muss, wie man daraus möglichst schnell wieder Profit schlägt. Und ist ja eine gängige Praxis, dass man dann Patente verkauft oder Teile des Unternehmens, die nicht wirtschaftlich genug sind, veräußert. Und ja, das ist jetzt hier eben auch passiert. Ich hätte jetzt allerdings nicht erwartet, dass die EOC-Sparte nicht lukrativ genug ist. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das eine Sparte ist, die sehr rege genutzt wird. Aber hab da auch keinen großen Einblick.
Ja, also ich habe da jetzt auch nicht so richtig eine Meinung zu. Passiert, hätte ich jetzt gesagt. Das passiert in solchen Akquisitionen. Es gibt da auch die Gerüchteküche, kocht da gerade hoch, welche Teile noch abgestoßen werden sollen. Da halten wir jetzt, glaube ich, lieber eher uns ein bisschen zurück, dass wir hier diese Gerüchteküche nicht so anfeuern.
Ja, vielleicht rudern wir mal zurück in bekannte Gefilde.
Ja,
ich habe genau gehört, du hast bekannte uns Gefilde quasi ein neues Portman-Release mitgebracht.
Genau, und zwar komme ich da ganz am Schluss noch zu einem Fun-Fact dabei. Aber Portman Machine wurde jetzt refactored. Also das Ganze ist Teil des Portman 5.0 Releases. Und Portman Machine ist der Befehl, mit dem man sich die VM, auf der dann tatsächlich der Portman läuft, zusammen basteln kann. Der hat immer schon so ein bisschen rumgekränkelt bei mir auf dem Mac. Und jetzt in der neuen Version kann Portman direkt mit Apple HV, dem Apple Hypervisor, diese VM anlegen. Vorher war der Standard QEMU. Das ging vorher auch schon, da musste man ein paar Configs setzen, ein paar Änderungen machen. Das Ganze kommt jetzt auch nicht mehr als .image runter, sondern es kommt als OCI-Artefakt. Portman Create unterstützt jetzt auch NVIDIA-GPUs. Portman Create kann auch Symlinks mounten jetzt, ohne sie zu dereferenzieren. Cgroups V1, das ist dieser alte Container-Namespace-Standard, ist jetzt deprecated. Cgroups V2 ist jetzt, soll bald der einzige mögliche Standard werden. Und jetzt der Spaßfakt, das Networking wird übernommen von NetAvark. Das ist ein neues Rust-Paket. Und das alleine ist nicht der Spaßfakt, sondern der NF-Table-Support in NetAvark kommt von unserem guten Freund und Kollegen Jasper Wiegratz. Der hat das als Teil seiner Masterarbeit entwickelt. Und der hat mich da auch schon ein bisschen zu gefragt, wie man das API da am besten designt und macht sich jetzt ein paar Sorgen über Breaking Changes, weil jetzt benutzt das tatsächlich jemand. Da wurde er jetzt mehr oder weniger unfreiwillig in die Maintainer-Rolle gedrückt. Ist ganz spannend, werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Und ja, wenn es da Probleme mit NF-Tables gibt, dann kann ich den ja einfach auf Teams anschreiben.
Cool. Sehr schön, freut mich. Also herzlichen Glückwunsch, Jasper, falls du zuhören solltest. Das ist natürlich eine sehr coole Contribution.
Genau. Kommen wir jetzt von erfreulichen Contributions zu etwas weniger erfreulichen Contributions. Christian.
Ja, es gab so einen Commit im Redis-Quellcode letzte Woche, der für sehr viel Furore gesorgt hat. Ihr habt es vielleicht alle schon mal irgendwo vernommen in den News, liebe Zuhörer. Redis ändert die Lizenz. Das war vorher eine BSD3-Lizenz und ist jetzt ein Zweiergestirn, nämlich es ist einmal nach RSALv2 und SSPLv1 lizenziert. Das erste ist die Redis Source Available License und das zweite ist die Server Side Public License. Vielleicht noch ganz kurz zum Anfang für die Leute, die das noch nicht gehört haben. Redis ist eine In-Memory-Datenbank beziehungsweise ein In-Memory-Cache. Kommt immer darauf an, wen man fragt. Und jetzt habe ich es mir mit sowohl der einen als auch mit der anderen Personengruppe verschissen. Und das ist halt ein sehr beliebtes Tool. Das ist sehr weit verbreitet. Es gibt auch viele Cloud-Offerings, also zum Beispiel die großen Hyperscaler wie jetzt eine AWS oder eine Azure haben da halt eben Services, die sie da anbieten und monetarisieren. Und ich glaube, das dürfte auch der Grund gewesen sein, warum Redis sich zu dieser Lizenzänderung dann motiviert hat. Also ganz kurz zur BSD3-Lizenz, die vorher da war, die erlaubt es im Prinzip, die Software anzupassen, weiterzugeben und auch kommerziell zu nutzen, solange eben Copyright und Lizenz im Quellcode und im Binär-Release auch angegeben werden. Und das ermöglicht es natürlich solchen kommerziellen Anbietern, daraus ein Produkt zu schnüren. Und da fließt dann natürlich kein Geld zurück an Redis. Und die beiden Lizenzen, die da jetzt gewählt wurden, die sind auch eigentlich schon bekannt aus dem Zusatzprodukt Redis Stack, das schon angeboten wird. Das ist im Prinzip eine Kombination von dieser Redis-Applikation mit verschiedenen Entwicklungstools. Da gibt es zum Beispiel eine Vektordatenbank für beschleunigte KI-Anwendungen, habe ich jetzt gelesen im Rahmen der Vorbereitung. Und es wird jetzt auch weiterhin eine Community-Edition geben für EntwicklerInnen und Kundinnen. Also man kann das auch im Unternehmen benutzen, das ist gar kein Thema. Nur wenn man jetzt Cloud-Dienstleister ist und kommerziell Redis anbieten möchte, dann muss man eben mit Redis jetzt verhandeln oder eben forken. Und das ist auch schon zum Teil geschehen, wie wir gleich hören werden. Aber nochmal kurz zu den Offerings. Also es gibt da zum Beispiel den Azure Cache for Redis oder es gibt den Amazon Elastic Cache for Redis. Also ist auf jeden Fall sind zwei Produkte, wo man mal gucken kann, wie es da jetzt weitergeht. Ich glaube, die haben auch jeweils schon Newsartikel veröffentlicht, was das für uns als Konsumentin jetzt bedeutet. Natürlich gab es starke Kritik in der Community aufgrund dieser Änderungen und viele Zungen sagen jetzt auch sehr laut, dass Redis faktisch kein Open Source mehr ist. Ich glaube, das muss man für sich selbst entscheiden. Faktisch ist der Quellcode ja noch da, ich kann ihn auch benutzen. Ich kann es forken mit dem alten Zustand vor der Lizenzänderung, kann es aber auch gerne weiterhin benutzen. Es ist nur dann kritisch, wenn ich eben ein Enterprise-Produkt draus schnüre und das vermarkten will. Kritisiert wurde aber auch die CLA, also das Contributors License Agreement, das man eben ausfüllen muss, wenn man zum Projekt beitragen will. Und das kann ich verstehen. Ich finde es auch immer recht schwierig, wenn ich irgendwo contributen will und dann eigentlich erstmal so 30 Seiten Rechtssprech lesen muss. Dann habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock mehr, einen Merge-Request irgendwo anzubieten. Es gibt Forks dazu. Einmal wäre zu benennen KeyDB, das ist von Snapchat und die haben das schon vor langer Zeit geforkt, denn Redis ist aktuell in der Version 7. noch was verfügbar und vor der Version 6.x war Redis single-threaded und das hat Snapchat gestört, deswegen haben sie das geforkt und einfach selbst weiterentwickelt. Das ist eben die KeyDB, die kann man sich angucken, die ist auch nach wie vor BSD3 lizenziert und ganz frisch, quasi brandaktuell vor ein paar Tagen erschienen, ist Redict. Das ist ein Fork von Redis in der Open-Source-Variante in der Version 7.2.4. Das ist nach LGPL lizenziert und stammt von Drew DeWalt. Und das ist der Autor von Sway und Source Hut, also diesem an HackerInnen gerichtetes GitHub, wenn man so will. Und also durchaus eine Person, die in der Entwicklung bewandert ist und auch viel große Projekte selbst schon am Leben gehalten hat. Ich glaube, das könnte vielversprechend sein und da werden wir bestimmt noch mal in der Zukunft drüber sprechen. Was macht das mit euch, wenn ihr das hört, Felix und Jan?
Ja, same story, different year, hätte ich jetzt fast gesagt. Gerade diese CLAs, ich glaube, das ist so, also auf der einen Seite ist natürlich so necessary evil, weil wenn wir das im Rahmen unserer beruflichen Tätigkeit machen, ich weiß gar nicht, wie das bei uns genau ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, bei vielen anderen Arbeitgebern ist das geregelt. Wenn man Code schreibt während seiner Arbeitszeit, gehört er dem Arbeitgeber. Das muss man dann natürlich mit so einem CLA irgendwo auch abfangen können. Für die EntwicklerInnen ist das dann natürlich immer ein extra Schritt über die Rechtsabteilung, ob man das überhaupt so unterschreiben darf. Mhm. Und das heißt, ein schneller Fix, den man eben mal machen möchte, der dauert dann statt irgendwie 30 Minuten für einen Pull-Request, dauert der dann halt eine Woche oder länger. Da ist man dann manchmal schon versucht, dass man dann das im Feierabend macht und das irgendwie mit seinem privaten GitHub-Account beiträgt.
Das muss diese Work-Life-Balance sein, von der alle immer reden, Jan.
Genau, man kennt's. Ihr kennt's. Work-Life.
Ja. Was sagst du, Felix? Bist du Heavy Redis-User und jetzt verärgert?
Nee, bin ich nicht. Ich habe aber in letzter Zeit, wir hatten eine ganz interessante Diskussion mit einem Kollegen von uns. Und da ging es darum, dass sie eben überlegt haben, ob sie in den Design von einer eigenen Softwarelösung eben eine Cache, also einen Cache halt einbauen. Ob das halt Sinn macht, da quasi eine Caching-GB mit reinzuziehen und haben sich aber irgendwie dagegen entschieden, weil sie diese Abhängigkeit gegen das Caching-Tool halt nicht wollten, sondern wollten, okay, wenn wir ein Deployment machen von dem Tool halt, das wird ja auf Kubernetes deployed und das sollte halt keine Abhängigkeit im Chart zu irgendwelchen anderen Tools halt bekommen. Mhm. Und das ist aber ja nicht ganz unüblich, theoretisch das zu machen. Also quasi in seine Applikation schon mit einzubauen, dass die quasi im Chart direkt irgendwie eine Redis fürs Caching braucht und halt irgendwie eine Postgres für Data Storage und sowas, was ja theoretisch auch Sinn macht, dass man nicht alles immer doppelt und dreifach entwickelt, aber dass man quasi, wenn man sehr tief solche Tools dann halt irgendwie einbaut, natürlich auch immer damit leben muss, wenn die dann plötzlich irgendwelche Moves machen, die einem nicht mehr so gefallen. Ne? Das ist jetzt natürlich noch, glaube ich, kein Move, der das Tool unusable macht, oder? Also
nee. Kannst ja weiterhin benutzen.
Genau, ja.
Also du kannst ja trotzdem deiner tollen API, die du baust, das noch als Cache-Layer benutzen und auch im Firmenkontext nutzen. Darfst halt nur nicht als Service verkaufen.
Ja. Ist es denn, aber das ist quasi, du darfst es nur nicht als Service verkaufen, aber du darfst einen Service verkaufen, der quasi im Hintergrund, ohne dass es jemand sieht, als Cache-Layer Redis nutzt, oder?
Nee, genau das nicht. Auch weil nicht. Ja, also auch. So verstehe ich das jetzt. Ich bin jetzt natürlich auch kein Rechtsexperte, also wir sind ja kein Jura-Podcast, aber ja. So würde ich es verstehen, weil genau das passiert ja. Ne? Also zum Beispiel, wenn du dir jetzt bei Dollar Hyperscaler dir eine Redis-Cache-Layer-Applikation reinziehst, dann benutzt du die ja. Ja. Also du benutzt das, was quasi dir angeboten wurde, um es in deine eigene Anwendung zu integrieren. Und es gibt auch sicherlich Applikationen, die das eh schon im Bauch haben. Also das ist ja da, wo das Geld quasi nicht dem Projekt zugeführt wird.
Ja, obwohl ich eigentlich eher gedacht hätte, dass wenn quasi, okay, wenn Azure quasi einen Cache for Redis anbietet als Service, okay, wir starten für dich eine Redis und du kannst die halt nutzen, ist das ja ein anderer Use Case, als quasi du betreibst irgendwie meine kleine Farm, mein Farmshop quasi und vorne sieht man nur quasi einen Webshop, wo man sich, keine Ahnung, kleine Küken, nein, keine Ahnung, kleine Weizenkörner, irgendwas, also irgendein Shop, man sieht irgendeinen Shop, dummes Beispiel, und im Hintergrund nutzt dieser Webshop halt eine Redis und das sieht halt keiner, das ist ja kein Service. So.
Per Definition nicht, ja.
Ja, spannend.
Wir werden auf jeden Fall nochmal in der Zukunft berichten. Aber über deinen Bericht über GNOME 46 freue ich mich sehr, Felix, denn das ist ja auch mein Standard-Desktop. Was gibt's denn da Neues?
Ja, darüber freuen wir uns immer, weil das ja im Zweifelsfall Updates zu GNOME bedeuten ja für große Teile von uns Updates für unsere Arbeitsumgebung, die das Ganze entweder einfach nur schicker machen oder praktischer. Also selten quasi ist das ja schlechte News, sondern eigentlich immer irgendwas Kleines, Gutes, meistens nicht so richtig verrückte Sachen. Was ich dabei tatsächlich gelernt habe, das hatte ich vorher irgendwie gar nicht auf dem Schirm, ist an mir vorbeigegangen, dass GNOME Releases Städte-Codenamen haben. Also 46 ist Kathmandu und die aktuelle 45er-Version ist Riga. Fun Fact. So wusste ich noch. Und geplant ist dann unter anderem der Einsatz von GNOME 46 Kathmandu. Das wird dann in Fedora 40 kommen. Und Fedora 40 kommt ja irgendwann bald auch im April, glaube ich, irgendwie so in die Richtung. Ist also gar nicht mehr so weit weg. Was relativ gehypt war in den Releases, ist die Unterstützung von Variable Refresh Rates, VRRs, unter Wayland. Das ist ein relativ, also kommt an, es ist nicht super speziell, aber ja, ich weiß nicht genau, also Desktop-Applikations-User werden das wahrscheinlich seltener irgendwie brauchen, vor allen Dingen halt Leute, die spielen oder halt irgendwie Videos in hoher Qualität abspielen wollen, in Zusammenspiel mit den passenden Monitoren. Denn bei Variable Refresh Rate geht es darum, dass der Monitor über ein Protokoll, das geht ab einer relativ neuen HDMI-Version, andersrum, genau, die Applikation kann, wenn sie quasi die Bilder in einer veränderlichen Framerate produziert, zum Beispiel ein Spiel, dass ihr sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie härter rechnen und kann jetzt, keine Ahnung, nur noch so und so viel FPS aufrechterhalten, dann kann die Refresh-Rate von dem Monitor angepasst werden, dass der quasi nicht mit einer festen Frequenz von irgendwie 60 Hertz sagt, jede Sekunde, gib mir mal ein neues Bild, gib mir mal ein neues Bild, gib mir mal ein neues Bild, sondern quasi, dass immer nur, wenn ein neues Bild kommt, das dann auch dargestellt wird und das kann wohl Effekte verhindern, ich habe noch mal geguckt, das soll wohl Tearing verhindern. Das kann man dann sehen. Und es wäre ein Ersatz für quasi Softwareversionen von Tearing, also diese Tearing verhindern. Unter anderem so ein V-Sync oder sowas heißt es, glaube ich. Man sieht das Feature manchmal in Spielen. Und das kann dann quasi den Rechner oder die Grafikkarte generell das Programm halt entlasten, dass es quasi nicht dafür rechnen muss, sondern der Bildschirm die Hardware dann halt so anpasst. So habe ich es grob verstanden. Wenn jemand noch eine einfachere, bessere Erklärung hat, dann sind wir natürlich, freuen wir uns über die auch. Aber das war so ein bisschen mein Verständnis von der Sache. Und diese Funktion soll es eben in GNOME 46 noch Experimente halt geben. Man muss die dann noch aktivieren. Also über dconf kann man die dann aktivieren. Und das kann man in der Alpha wohl auch schon sehen, dass man das Setting, sobald man das in den dconf-Settings dann aktiviert hat, kann man das ganz normal in den Bildschirmeinstellungen aktivieren. Da gibt es dann so einen kleinen Button, wo man sagt VRR aktivieren. Und dann soll das wohl funktionieren. Was wieder typisch ist für Linux-Desktop-Grafik, dahinter steckt ja wieder ein eigener Stack. Und zwar für AMD-GPUs funktioniert das dann wohl, weil die quasi, diesen VRR-Stack umzusetzen, haben die einen Treiber geschrieben, der quasi, oder so ein Teil geschrieben, der eben, glaube ich, offen ist oder zumindest das Protokoll dafür. Und deswegen konnte man das halt implementieren. Für NVIDIA-Grafikkarten gibt es da noch ein eigenes Protokoll und da geht das dann wohl noch nicht. So mein aktueller Stand.
Ja, Klassiker, ne? Das kennen Linux-User, die Gaming betreiben wollen, dass viele Features, die NVIDIA anbietet, nur halbherzig oder am Anfang nicht funktionieren.
Ja. Ist aber irgendwie dann spannend, wenn man halt für so ein Feature, wo man halt wenn man jetzt einen Windows-Desktop hätte und man installiert einfach irgendein Spiel und dann steckt man seinen Bildschirm ein und dann guckt man ja nie in den Stack dahinter, okay, von wem wird dann jetzt quasi was an wen übergeben, welche Software-Layer liegt noch dazwischen, wer macht da die VRR-Übergabe quasi, ja. Und wenn man das halt auf Linux macht, ist man quasi so ein bisschen immer dazu gezwungen, sich halt technisch immer noch damit auseinanderzusetzen mit dem Stack, wo an welcher Stelle man da überhaupt was tun kann. Das macht es manchmal auch spannend, irgendwie ganz cool, dass man so mit der Nase drauf gestoßen wird, okay, wie ist das eigentlich implementiert und sich dann auch bei manchen Sachen nochmal verdeutlicht, wie wenig man vielleicht auch darüber eigentlich weiß, so als Nutzer. aber vielleicht, wenn man es in den Momenten, wo man es wirklich einfach nur nutzen will,
schwierig.
Ist es auch manchmal natürlich ein bisschen lästig. Genau, aber das war jetzt ein bisschen abgeschweift. Es geht eigentlich um quasi neue Features, neue Sachen, Announcements um GNOME 46. Was dann auch gehen wird, das hat mich erstmal darauf gestoßen, dass das Setting schon seit 42 drin ist und ich das noch gar nicht benutzt habe. Es gibt in den Settings von GNOME gibt es ein Sharing-Menü und in dem ist schon seit 42 ein RDP drin. Ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen. Also ich hatte den Use Case einfach noch nicht, meinen Laptop-Desktop quasi über RDP jemandem zur Verfügung zu stellen oder mir selber zur Verfügung zu stellen. Und das kann man da tatsächlich anklicken, habe ich nochmal verifiziert und funktioniert auch. Was dann neu ist ab 46, über den Session Manager kann man dann auch eine neue Session, also wenn man das Setting einmal aktiviert hat, kann man dann auch eine neue Session eröffnen, statt sich nur auf eine bestehende dazu zu connecten. Das heißt, es muss niemand angemeldet sein an dem Rechner, sondern er muss dann nur noch an sein. Das ist vor allen Dingen praktisch, wenn man natürlich, ja, jetzt zum Beispiel irgendwie Fedora Desktop oder einfach irgendeinen GNOME Desktop auf einem Server installiert und dann quasi über beim Default-Installation irgendwie das Setting ankickt, den internen RDP-Server, dann will man sich natürlich auch im besten Fall anmelden können mit einer dann neu erstellten Session, ohne dass man bisherige Session schon hatte. Also es ist dann für Leute, die das nutzen, ein Convenience-Feature, was es auf jeden Fall besser macht.
Ja, das ist auch echt praktisch. Also ich habe das auch schon mal genutzt, als ich irgendwo unterwegs war und einen Laptop zur Hand hatte, dringend einen zweiten Monitor gebraucht hätte, aber keinen mit hatte. Aber ein iPad hatte ich noch mit. So, RDP-Client aufs iPad, die in selbe WLAN rein und zack, fertig, hast einen zweiten Bildschirm. Hm. Das ist natürlich, ne, kann man jetzt sagen, uff, ne, Netzwerksicherheit, das könnte jemand mithören. Valides Argument. Aber wenn du gerade nichts anderes zur Hand hast, dann denke ich, ist das als Mallösung auf dem Desktop schon ganz, ganz gut. Ansonsten sehe ich das auch eher auf einem Server, wie du gesagt hast, Felix.
Ja.
Wenn man wirklich eine GUI braucht, unbedingt.
Ja, man quasi, ich hatte gerade den Impuls, wenn man Tunnel bauen gewohnt ist quasi und Sachen, die irgendwie ein bisschen hacky sind, wäre das auch eine Lösung, wenn du halt in so einem Konferenzraum bist, im Corporate WLAN, und da ist irgend so eine komische Lösung, keine Ahnung, irgendeine Konferenzraumlösung, die nur wieder nur mit Windows funktioniert. Und dann könntest du auch den Windows-Kollegen neben dir bestechen mit einem Kaffee, dass du seinen Rechner nutzen kannst quasi, indem du bei ihm quasi irgendwie die Sharing-Sachen anbaust und von deinem Rechner aus so einen RDP-Server aufmachst, dich da verbindest.
Ja, das ist traurig, dass das realistisch erscheint, weil wir das vermutlich alle schon mal gesehen haben, dieses Szenario.
Tja. Irgendwann. Wir wissen, wo die Tunnel sind. Alle. Okay. Ansonsten gibt es noch, was habe ich noch? Ach genau. Ansonsten kommen Verbesserungen noch bei Nautilus oder GNOME-Files, also quasi im File-Manager. Da soll es dann eine neue globale Suche geben. Im Moment tatsächlich habe ich noch mal, man kann dann, also es gibt auch eine Suche in Nautilus, aber man kann, wenn man da sucht, dann sucht man quasi up home oder quasi in einem bestimmten Mount auf jeden Fall nur und nicht über verschiedene Sticks oder Festplatten hinweg und Netzwerkshares, sondern du suchst immer nur an einem von den Orten. Und die globale Suche, du könntest dann quasi suchen, okay, suche überall in allen Verzeichnissen auf allen Platten, die da irgendwie angeboten sind. Könnte praktisch sein.
Ich würde mir wünschen, dass man das auch ganz deaktivieren kann. Ich gehöre irgendwie noch zu der Gattung User, die, wenn ich jetzt so einen Ordner habe und das sind so 20 Files und ich weiß, ich will das File, das mit dem K beginnt, dann drücke ich K und würde erwarten, dass ich halt in dem View zu der Datei springe, die mit K beginnt. Aber dann geht natürlich die Suche an und sie zeigt mir nur noch diese Datei und nicht alle anderen. Also ich hätte gern dieses klassische GNOME 2.6 Experience hätte ich gerne mit dem Tastendruck im Nautilus, aber ich glaube, das fordern nicht so viele. Und bestimmt gibt es da eine Deconf-Einstellung zu. Aber wenn das jemand von unseren Zuhörenden weiß, freue ich mich über einen Tipp.
Ja. Aber was für den Alltag tatsächlich noch praktisch sein könnte als letztes, es gibt da nativ eine Einbindung von OneDrive über das Online-Kontenmenü. Das heißt, du kannst quasi Webshares einbinden. Geht nicht nur mit OneDrive, sondern auch mit WebDAV. Und du kannst dann quasi deine eigenen Shares nativ in das Filesystem einbinden. Geht ja jetzt schon über ein paar Clients, aber es, ne, das ist dann nochmal direkt integriert in GNOME und ist eigentlich auch ganz, ganz cool. Den Bedarf, glaube ich, irgendwie erkannt, dass Leute das wahrscheinlich nutzen und dann sagen, okay, dann packen wir das direkt mit SOS rein. Finde ich gar nicht schlecht. Oder in den Window Manager. Ja, also schon cool. Natürlich wie immer nicht perfekt, aber GNOME Buddy ist perfekt.
Sehr gut. Das ist der Hashtag der Episode. Den darf man sehr gerne benutzen, um die eigenen Erfahrungen über GNOME 46 zu teilen.
Genau, und weiter geht's dann auch wieder Open Source relevant. Ein cooles Update oder eher ein notwendiges Update, könnte man es eher nennen. Und zwar hat sich Debian jetzt dafür eingesetzt, das Jahr 2038 Problem auszumerzen. Wer das noch nicht gehört hat, dann vielleicht mal kurzer Throwback, es gab um das Jahr 2000 rum, gab es die große Sorge, dass alle Computer nicht mehr können, weil die Jahre, die als die letzten zwei Zeichen wiedergegeben werden, also von 1999, von 99 auf 00 umspringt und das Computer dann nicht mehr unterscheiden können, ob wir in 1900 oder 2000 sind. Das Ganze hat sich nicht so manifestiert. Was ein bisschen konkreter ist, ist das Jahr 2038 Problem. Und zwar wird die Zeit in Linux in vielen Umgebungen mittlerweile nicht mehr, aber in einigen noch in 32-Bit angegeben. Und zwar in, ich meine, Sekunden seit dem 01.01.1970. Und so ein 32-Bit-Zahl, die overflowt irgendwann. Und das ist der Fall um 3.14 und 7 Sekunden in der UTC-Zeitzone am 19. Januar 2038. Und deswegen will Debian da jetzt so ein bisschen vorab wirken. Das könnte nämlich langsam bewegen sich die Support-Zeit, wenn es rapide Richtung 2038. Ich habe heute mal nachgeguckt. Die neueste Debian-Version ist noch bis 2028 supported. Und die haben jetzt mal geguckt. Intern haben sie geguckt, von den 35.960 Paketen verwenden 6.429 Time-T im Quellcode. Das ist diese Struktur, die die Zeit hält. Und jetzt überlegt man, 32-Bit, wer hat denn heutzutage noch ein 32-Bit-System? Da muss man so ein bisschen sagen, das geht gar nicht an x86. Also die 386 ist davon zwar auch betroffen, wird damit auch abgefrühstückt, aber in erster Linie richtet sich das an ARMHF. Das ist eine 32-Bit-ARM-Architektur und das geht alles in Richtung Embedded, Industrie, IoT, Router. Und ARML und MIPSL, das sind die die Little Endian 32-Bit-Version von ARM und MIPS, glaube ich. Obwohl ich glaube, MIPS ist generell Big Endian. Das will ich mich auch gar nicht drauf. Ich möchte nicht über MIPS nachdenken müssen. genau, und zwar werden da jetzt NMUs durchgeführt. Das sind Non-Maintainer-Uploads. Also die Pakete werden automatisiert versucht zu gepatcht zu werden. Und da wurden jetzt auch schon NMU-Bugs gefeilt bei den Paketen und die werden jetzt nach und nach dann durchgeführt. Und genau, der Wechsel von 32 auf 64-Bit bringt uns dann ein paar hundert Milliarden Jahre, in denen wir uns nicht darum kümmern müssen. Also das Jahr 200 Milliarden und so weiter Problem, dazu braucht man, glaube ich, erstmal keinen Wikipedia-Artikel schreiben.
Ja, da heißen wir alle Hakon oder Atreides mit Nachnamen und da haben wir ganz andere Sorgen als sowas.
Genau. Einen etwas kurzfristigeren Ausblick heute hat Felix uns mitgebracht und zwar auf Fedora 41.
Ja, das ist noch so ein bisschen Spekulation und natürlich auch noch, also kommt auf an, in welchem Maßstab, aber noch eine Weile hin. Wir haben ja eben gesagt, Fedora 40, erstmal jetzt im April, 41 wird dann im Oktober 24, also ne, gegen Ende des Jahres irgendwie sein. Und was man aber schon mal so ein bisschen sagen kann, oder zumindest was sich schon getan hat in Ankündigungen, der lang angekündigte Rework von dem Installer von Anaconda auf den Web-Installer wird weiter verschoben. Kommt jetzt nicht in 40, was jetzt ja schon nächsten Monat wäre, sondern kommt jetzt geplant in 41. Mal gucken, ob das, also es wird, glaube ich, ganz cool, ist aber jetzt wahrscheinlich wäre ich am besten, wenn es da ist, ist es da und dann ist es im besten Fall gut. Es ist, glaube ich, fair, das so lange zu verschieben, bis es halt vernünftig und stabil ist. Es ist jetzt, glaube ich, nichts, wo die Welt untergeht, wenn das jetzt nicht nächsten Monat auf jeden Fall kommt. Genau, aber das war jetzt angekündigt. Was speziell wird, worauf man sich vielleicht auch ein bisschen vorbereiten kann, je nachdem, wer man ist und ob, ne, was man da so für Software benutzt, geplant ist, dass Xorg tatsächlich jetzt nicht nur nicht mehr Default ist, sondern auch gar nicht mehr geschippt wird in 41. Das heißt wahrscheinlich nicht, dass man sich nachinstallieren kann. Also jetzt krass. Selbst wenn man jetzt super abhängig davon wäre, ist es jetzt kein Weltuntergang. Aber zumindest die Uhr tickt weiter. Weitere Erinnerung, dass man vielleicht alles irgendwie umbauen sollte. Zeit läuft ja auch schon eine ganze Weile. Was ganz spannend ist tatsächlich und irgendwie zwei verschiedene Projekte zusammenbringt, es gab den Vorschlag, Diskussion, ob es für Fedora einen Cosmic Spin geben soll. Cosmic ist ein Desktop, der wird von System76 für PopOS entwickelt. Ist selber noch in Alpha, so wie ich das quasi gesehen habe eigentlich, und soll aber mit der PopOS Release Version 24.04 dann auch mitreleased werden, also neuer Desktop. Und quasi die Community rund um diese Entwicklung von Cosmic hat dann quasi vorgeschlagen, hey, das wäre doch ganz cool, wenn wir eine Special Interest Group gründen und sagen, okay, wir etablieren eben Cosmic als weiteren Fedora Spin. Das mit den Spins ist natürlich immer irgendwie so eine Sache, ob man da quasi, wie viele man davon braucht, maintainen will, ne, und wer sich da findet. Da gab es jetzt vor allen Dingen im Forum irgendwie die Diskussionen, wie viele Leute sich denn dafür melden würden, quasi, ob es da Leute gibt, die quasi schon mal so eine Special Interest Group geleitet haben, die sich irgendwie dafür finden. Also, ne, das reicht immer nicht nur, wenn sich da irgendwie einer sagt, hey, ich finde das irgendwie cool, lass uns das machen, sondern da müssen sich immer so ein paar Leute finden, die da interessiert sind. Der Prozess läuft da irgendwie noch, also ist noch nichts quasi announced. Was aber ganz spannend ist, dass direkt schon mal jemand aus dem Umfeld einen Test-Image released hat und das schon mal gebaut hat mit der Alpha-Version von Cosmic, einen Spin quasi schon mal ein Image gebaut hat auf Basis von den Fedora Immutable Images, von den Atomic Images. Wir hatten das quasi ja schon mal erörtert, dass das jetzt so ein bisschen diese ganzen Sachen Silver Blue und Kinewhite, dass die quasi als KDE und Gnome Spin als Flagship, also als mit dem Namen erhalten bleiben, aber die anderen quasi jetzt nur noch Atomic XY heißen. Das heißt zum Beispiel, wir hatten ja Atomic Budgie und solche Sachen. Und das wäre jetzt quasi, wenn es wäre, wäre es jetzt Atomic Cosmic. Und das hat schon mal jemand gebaut. Und wenn da jemand Spaß dran hat, einfach mal auszutesten, wie das funktioniert, haben wir euch das Image und das Projekt verlinkt. Das war doch einfach ganz interessant. So ein Beispiel dafür, einfach mal machen, einfach mal was raushauen und mal gucken, wie die Leute so drauf reagieren.
Cool. Gefällt mir. Schaue ich mir an. Bin jetzt schon begeistert.
Ja, ansonsten brechend, also große Umwälzung wird es da wahrscheinlich nicht geben. Zeichnet sich ab halt, dass Fedora 40 ungefähr so ein bisschen die Basis für RHEL 10 sein wird, was ja dann auch noch kommen muss. Also, ja, das war jetzt so ein bisschen aus der Glaskugel.
Das erklärt dann auch, warum man keine Breaking Changes drin haben will, wie einen neuen Web-Installer. Da ist dann sinnvoll, das auf 41 zu verschieben. Uyuni ist den Monat in 2024.02 erschienen. In dem Release wurden 4 CVEs behoben. Da haben wir euch auch die Release Notes einmal in den Show Notes verlinkt. Und aufgrund eines CVEs wird empfohlen, die SSH-Schlüssel einmal zu rotieren. Denn es ist ja so, wenn man im Uyuni ein System registrieren oder bootstrappen möchte, dann kann man das statt mit Benutzername und Kennwort auch einfach initial mit dem SSH-Schlüssel tun. Das heißt, man lädt dann eben den Private Key hoch und wird dann entsprechend authentifiziert. Und der Key liegt dann also temporär in einem Ordner und wird dann auch wieder gelöscht. Und der Ordner, in dem diese Dateien liegen, der lag halt vorher, war ja Bestandteil des Salt-Dateisystems, auf das dann die Minions theoretisch auch hätten zugreifen können in genau diesem Moment. Also der wird dann vermutlich nur für 2 Sekunden da gewesen sein, aber theoretisch hätte ein Minion zu dieser Zeit, der übernommen wurde, hier dann diesen Key abgreifen können. Und je nachdem, wie weit verbreitet dieser Schlüssel ist, hat man dann natürlich auch unter Umständen Zugriff auf sehr viel weitere Systeme. Deswegen wird hier präventiv empfohlen, einmal die SSH-Schlüssel auszutauschen und zu rotieren. Die Schritte werden auch in den Release-Notes entsprechend beschrieben. Dann gibt's einmal als Tech-Preview ein Container-Image für Uyuni für ARM 64-Bit, damit man da eben auch den Server betreiben kann. Und das Programm MGE-ADM wurde um Tools für die Container-Administration erweitert. Das heißt, man kann damit dann die Container starten, stoppen und neu starten. Dafür gibt es auch eine dedizierte Dokumentation, weil das ist ja der Weg, der gegangen wird, dass Uyuni dann in Kürze nur noch als Container-Applikation ausgerollt werden kann. Also man hat auch gesagt bei den letzten Uyuni Community Hours, dass Uyuni 2024.06 das letzte RPM-Release sein wird und ab dann nur noch Container auf Basis von Leap 15.6 und eben Postgres 16 anbieten wird. Und deswegen wird es auch ein Migrationstool geben, womit man eine RPM-basierte Installation in eine Container-Installation konvertieren oder migrieren kann. Da gibt es aber noch keinen fertigen Code und noch keine fertige Doku, aber das wird zeitnah kommen. Und bis dahin gibt es Uyuni klassisch auf Basis von Leap 15.5 und mit einer Postgres 14 Datenbank. Also ein radikaler Move, der wird natürlich auch Einfluss auf den SUSE Manager 5.0 haben. Das werden wir bestimmt im Juni nochmal näher erörtern, wenn dann auch die SUSE-Con stattfindet. Da sind wir auch dieses Jahr wieder vor Ort und werden dann sicherlich auch ein Special für euch aufnehmen, liebe Zuhörende. Und wo wir gerade beim Thema alte Zöpfe abschneiden sind, ich sehe hier schon wieder irgendwas mit 32-Bit. Worum geht's denn da, Felix?
Ja, da geht's um eine Diskussion aus dem Curl-Umfeld. Und zwar wurde da in einem Issue auf GitHub vorgeschlagen, den Support oder halt den Build für 32-Bit-Curl-Binaries für Windows zu droppen. Das auch so ein bisschen anzugleichen, weil es wohl für die anderen Distros oder nicht für die anderen Distros, für die anderen Bildumgebungen auch eigentlich in der Regel nur x86-64 gibt und ARM64 und 32 eigentlich nicht mehr so gebaut wird. Was ich da eigentlich ganz spannend fand, ist gar nicht das Announcement, dass das jetzt unbedingt passieren will, sondern die Diskussion dazu. Ist ganz interessant, sich das mal anzugucken. Da diskutieren so ein paar, eben auch Stenberg unter anderem, darüber, ob man denn jetzt sagen kann, was für einen Impact das hätte. Also, dass eigentlich gar nicht so genau bekannt ist, wer das jetzt nutzt, dass es auch gar keine konkreten Downloadzahlen für die verschiedenen Versionen gibt, weil das der GitHub-Mirror irgendwie dann nicht her, also die Mirror zum Teil nicht herbieten, dass zumindest nicht gesammelt wird, weil man Curler von so vielen unterschiedlichen Quellen irgendwie beziehen kann. Und da wird so ein bisschen diskutiert, ob es interessant wäre, die zumindest von dem eigenen Download-Portal die Links nochmal über eine Proxy-Seite, also über eine andere Webseite zu ziehen, die quasi einmal kurz speichert, okay, ne, irgendwie das und das wurde runtergeladen und dann weiterzuleiten an den eigentlichen Download-Mirror, damit man so ein bisschen Track darüber hat, wie viele Downloads es da überhaupt gibt, von welcher Version. Und das ist aber tatsächlich, wenn es zum Beispiel über die RPM oder über die DEP-Netzwerke läuft, dass es dann da auch nicht bekannt ist, quasi, welche Version da runtergeladen wird. Also ist irgendwie ganz ganz spannend. Und so ist gerade im Moment die Diskussion, irgendwie es wird ein bisschen gefragt, okay, was können wir das machen, wer nutzt das? Und es gab auch den Aufruf über die offizielle Curl-Mailing-Liste, das haben wir euch auch nochmal verlinkt. Der Aufruf geht dann natürlich auch an euch, also wenn ihr Curl-Binaries 32-Bit für Windows nutzt, speziell, also dieses spezielle Feld, dann meldet euch gerne mit eurem konkreten Use-Case beim Curl-Projekt und sagt, warum ihr das braucht und das nicht abgeschaltet werden kann.
Ja spannend. Also ist mir auch schleierhaft, wo das noch benutzt werden kann. Wir haben ja gerade schon erörtert, 32-Bit muss ja nicht notwendigerweise ausschließlich x86 bedeuten. Also auf MIPS oder ARM, IoT-Hardware würde ich das ja sogar noch verstehen. Aber wirklich auf dem klassischen x86 da 32-Bit-Binaries fahren müssen, klingt irgendwie auch nach einem wilden Setup. Mal schauen, wie die sich dann entscheiden.
Geldautomaten vielleicht, oder? Also das wäre mir jetzt so spannend, aber die sollten ja eigentlich begrenzt ins Internet und auch nicht so oft geupdatet werden. Aber die laufen, glaube ich, alle noch auf, also nicht alle, aber da laufen wohl einige sehr gruselige Betriebssysteme noch rum.
Ja, und OS2, Windows, XP und so, alles schon gesehen. Echt mega absurd.
Auf dem Geldautomat Windows XP, Curl Binary, Curl-K, Bank API.
Genau, da bekommt dann die Get-Methode auf einmal eine ganz neue Bedeutung. Den Monat gab es auch eine neue Beta, in diesem Fall OpenSUSE Leap 15.6, also der 6. Service Pack. Das wird die Basis für SLES 15 SP6 sein. Der Fokus liegt hier auf Stabilität und deswegen gibt es wenig neue Innovationen, also die 15er-Version ist ja auch schon seit einigen Jahren draußen. Es sollte ja eigentlich auch überhaupt keinen Leap 15.6 geben. Also da wird sich nicht mehr so viel tun, kurz vor Lebensende der Distribution. Aber sie haben den Linux-Kernel von 5.14 auf 6.4 hochgepusht. Da hat sich doch ein bisschen was getan. Systemd springt von 249 auf 254. Wir haben Podman 4.8 mit der Quadlets-Funktion. Und mein persönliches Highlight, wir haben Python for Workgroups 3.11 und OpenSSL 3.1.4. Und die Final von Leap 15.6 soll auch gemäß Roadmap im Mitte Juni diesen Jahres schon erscheinen, also auch ganz bald. Alles irgendwie so rundum kurz vor der SuseCon. Ein Schelm, wer da ein Muster erkennt. Und die Roadmap, die wir euch auch in den Shownotes verlinkt haben, liebe Zuhörer, die listet auch Leap 16.0 für das Jahr 2025. Also Leap wird es dann auch weiterhin geben. Da gab es ja lange Diskussionen in dem ALP-Kontext. Und für 2025 ist da eine neue Hauptversion geplant. Ja, und diese Folge ist die Folge der Desktops, habe ich so den Eindruck. Denn hier ist schon wieder ein Desktop-Thema und Jan erzählt uns ein bisschen was zu KDE Plasma 6.
Genau, und zwar ist das jetzt rausgekommen, da ist die neue Qt-Version dabei, auch in Version 6. Wayland-Support ist jetzt mainstreamed und ist jetzt sogar Standard. X11 cool. Ist weiterhin supported als Legacy, soll aber, glaube ich, auch auf kurz oder lang verschwinden. Es gibt ein neues Sound-Theme, HDR ist jetzt teilweise unterstützt. Man kann jetzt Korrekturen für Farbenblindheit anwenden. Also wenn ihr eine bestimmte Art von Farbenblindheit habt, könnt ihr bei KDE das einstellen und dann wird versucht KDE euch da entgegenzukommen. Genau, es gibt neue Hintergründe. Das Breeze-Theme, also dieses Default-Theme, wurde leicht modernisiert. Die Settings wurden aufgeräumt und als ein Highlight, das sagt mir jetzt leider als Nicht-KDE-User nicht so super viel. Aber es gibt diese Cube-Animation wieder, wenn man zwischen virtuellen Desktops wechselt. Das ist irgendwie so eine 3D-Animation. Und dann kann man da zwischen den virtuellen Desktops wechseln. Ja, ist ein spannendes Update. Ich denke, die neuen Versionen der Wayland-Support. Ich habe es kaum zu glauben gewagt, aber nach all den Jahren scheint Wayland ja jetzt eigentlich fast überall Standard zu sein. So.
Ja, hat nur 20 Jahre gedauert.
Ja, wer liefert denn noch X11 aus? Jetzt müssen wir langsam uns den Nachfolger für Wayland überlegen, wenn das so weitergeht.
Ja.
Warte, ich guck mal eben, X11 ist, glaube ich, das Original-Release-Datum 1984.
Ja, die Ursprünge gehen darauf zurück, aber das X11, was wir heute kennen, das ist ein bisschen neuer, aber wird auch noch gepflegt, aber es ist trotzdem, also es ist initial 2004 rausgekommen, soweit ich es weiß, und wird auch noch gepflegt, also es gibt auch einen aktuellen Patch, sage ich jetzt mal, von Januar, Februar, aber du hast natürlich trotzdem recht, dass das sehr viel alte Strukturen sind und es gibt sehr gute, valide Gründe, dann doch Wayland zu benutzen. Da gab es auch einen Vortrag zu auf den CLT, den werde ich mal raussuchen und verlinken. Da gibt es sehr viele Argumente, warum man das nicht benutzen will.
Genau, und Wayland ist am 30. September 2008 rausgekommen, also jetzt mittlerweile auch schon 15 Jahre. Ja. Das wird dieses Jahr 16. Hammer.
Verrückt. Ja, ich habe gerade mal geguckt, diese Cube-Animation, die du meinst, Janisch. Meine erste Assoziation war dieser 3D-Cube, den es bei diesem FGLRX Compufusion Desktop gab. Und ich glaube, genau das scheint es zu sein. Und das ist ja schon wieder ein USP für KDE. Also da habe ich ja eigentlich schon wieder Bock, mir das anzuschauen, wenn ich meine Desktops wie so ein Würfel drehen kann. Da lohnt sich das dann doch, eine dedizierte GPU zu haben.
Ja, das war's auch schon. Jetzt kommt noch Felix mit den Kurznews.
Ja, da schießen wir noch mal so ein paar Sachen hinterher. Was ganz spannend ist, wir können einen Faden von einer letzten Folge aufnehmen. Und zwar gab es ja eine neue Besetzung bei Mozilla an der Spitze. Und da wurde quasi auch angekündigt, okay, wir fokussieren uns jetzt wieder mehr auf Kernprodukte. Das scheint zumindest so ein bisschen zu passieren. Kommt ein bisschen drauf an, ob das eigentlich sowieso schon geplant ist und jetzt noch ein bisschen marketingmäßig gepusht wird extra, um zu zeigen, okay, hier geht was, wir sind jetzt richtig aktiv. Aber das Top-Feature auf der Request-Liste wird angegangen und von der höchsten Ebene priorisiert. Und das sind Tab-Groups. Die Liste mit den tatsächlichen Ideen für Firefox haben wir euch auch mal verlinkt. Da ist nach Kudos geratet, was sich die Nutzer denn von Firefox wünschen, was da passieren soll. Top-Feature ist eben Tab-Groups. Und da wurde jetzt angekündigt, das soll in der Entwicklung jetzt ganz konkret priorisiert werden. Also vielleicht gute Nachrichten.
Cool.
Ja. Ansonsten, es gibt ein neues Point-Release von Ubuntu 22.04. Das ist natürlich vor allen Dingen praktisch, wenn man jetzt halt neue Sachen installiert, also wenn jetzt sich ein neues Ubuntu 22.04 installiert, da werden dann halt in der neuesten Package, wenn man sich das runterlädt und das halt eben als Image sich halt dann baut, installiert, dann sind da natürlich jetzt schon einige Patches mit drin seit den letzten Versionen. Das ist halt der hauptsächliche Vorteil an einem Point-Release. Ansonsten hätte man auch, wenn man jetzt das System einfach auf der aktuellsten Version hält, wäre das im Prinzip auch gleichbedeutend mit dem 22.04.04. Genau. Nochmal als Erinnerung, End of Support quasi 22.04 ist Juni 27 und EOL ist dann eben entsprechend 32. Ja, falls man jetzt schon eine sehr lange To-Do-Liste baut für das Jahr in Zukunft, wann man mal wieder umsteigen muss. Ansonsten noch News, und das ist hauptsächlich eine Service-Erinnerung, können wir vielleicht noch eine kurze Diskussion nachschieben. Es gab Malware im Snap Store, und zwar eine gefälschte Bitcoin-Wallet-App von einer Applikation, die wohl relativ beliebt ist, wenn man eben Bitcoin-Wallets nutzt, Exodus. Das Problem war, das war eine gefälschte App, die wurde halt in den Snap Store hochgeladen, haben halt Leute genutzt. Einen ähnlichen Vorfall gab es Ende letzten Jahres schon mal. Und dabei natürlich, wenn die Leute dann ihre Zugangsdaten in diese Fake Wallet halt eingeben, dann gibt es halt jemand anderen, der sich über die Bitcoins freut. Und ja, ist natürlich ein relativ billiger Betrug, ne? Also kann man jetzt nicht sagen. Tatsächlich weiß ich jetzt auch gar nicht, ob man da dich für die Plattform direkt verantwortlich machen kann. Es ist vielleicht nur nochmal die Erinnerung, auf solchen Sachen hauptsächlich verifizierten Content eben zu installieren. Das ganz viel basiert natürlich auf dem Trust Stores. Aber ist ja auch, man bindet ja auch, also es kann dir bei anderen Quellen auch passieren, wenn du dir einfach irgendwelche RPM-Sources einbindest und dann irgendwas einfach installierst oder einfach irgendeinen App-Image ausführst, also und dann vor allen Dingen, es geht ja auch dann gar nicht um die Plattformsicherheit, wenn du da deine Crypto-Credentials eingibst, also deine Wallet-Sachen, das kann dir auch bei einer Webseite, wenn du denkst, Webseite ist die coolste, der coolste Crypto-Store, also das ist, glaube ich, jetzt nichts, was speziell an Snap hängt, ist halt eine Abwägung immer so ein bisschen von diesen Store-Lösungen. Ich habe da auch nochmal über den Telefonmarkt nachgedacht, dass natürlich Stores mit strengeren Vorschriften, wie zum Beispiel der Apple Store, die relativ streng limitiert sind, haben natürlich weniger Vorfälle solcher Art, aber es ist für EntwicklerInnen natürlich ein bisschen schwieriger, da reinzukommen, dass man halt ein, zwei Tests irgendwie mehr bestehen muss. Und im Vergleich bei einem F-Droid Store zum Beispiel ist ja auch die Gefahr, sich da irgendeine Malware-App zu ziehen, jetzt auch höher als in einem Play Store zum Beispiel. Also das ist einfach ein Plattformproblem, würde ich sagen.
Da würde ich mitgehen, ja. Also ich meine, du kannst dir das überall einfangen, hast du ja gerade schon dargelegt. Es hat halt immer so einen Beigeschmack, wenn halt der Snap Store, der groß damit wirbt, dass sowas nicht passiert, das halt zum wiederholten Mal immer und immer und immer wieder passiert. Also das war jetzt, glaube ich, auch wieder ein Beitrag von Alan Pope. Und der hatte halt schon dreimal in den letzten 5 Jahren ähnliche Apps gemeldet. Und das dann halt, wenn das halt bei Flatpak passiert, okay, dumm gelaufen. Aber Flatpak sagt ja auch nicht, wir haben hier so eine coole Pipeline, die alles prüft. Und das ist ja genau das, was der Snap Store eben sagt, dass wir automatisiert prüfen, aber nicht genau darlegt, wie. Und dass es dann halt immer wieder Wege gibt, das zu umgehen, das ist dann halt einfach schon ein bisschen unschön. Aber ich stimme denen natürlich zu, wenn ich jetzt hier im Krypto-Game groß drin bin, dann soll ich natürlich auch die paar Sekunden oder mehr Zeit investieren, zu gucken, was ich mir da eigentlich gerade runterlade, um meine Dogecoins zu verwalten. Und wenn die dann halt weg sind, dann ist halt, ja, schade.
Das ist schon absurd, wie einem Kryptowährung immer als die Lösung für digitales Geld verkauft wird. Aber dann, das löst sehr viele Probleme, die sie sich selber irgendwie auferlegt haben, aber dann solche Probleme,
Ja.
Machst du nix.
Kommen wir mal zu den Tooltips des Monats. Ich habe ein Tool mitgebracht, das heißt SAR-Chart bzw. SAR-Graph. Kennt ihr die SAR-Performance-Daten, die man schon seit eh und je auf Unix und Linux anlegen kann? Habt ihr damit schon mal gearbeitet?
Für mich war SAR immer dieses Specific Absorption Ratio, das, was man bei Handytests hat, wie viel die strahlen.
Ah.
Deswegen dachte ich gerade, du visualisierst jetzt Handystrahlen, war schon etwas besorgt um dich. kenne ich nicht.
Ja. Ja, also spannend ist halt so ein kleiner Dienst, der einfach im Hintergrund so CPU-Kontextwechsel, Memory, Disk, I.O., Netzwerk und so weiter eben in einem eigenen Format speichern kann. Das kann man auch schön in Text exportieren, wenn man das möchte. Und die Anfrage hatte ich auch in einem konkreten Projekt, aber naja, ich habe das über einen Tag gemacht und ich wollte jetzt nicht unbedingt die 35.000 Zeilen File selbst lesen und interpretieren. Das musste irgendwie visualisiert werden, damit es auch ansprechend für die Teilnehmenden des Projekts ist. Und deswegen habe ich mir halt eben einmal ein Tool gesucht dafür und das ist eben Sarchart und Sargraph. Das ist eine Web-Oberfläche, da kann man den ganzen Content hinpumpen und das wird dann immer einmal ausgewertet und dann hat man hier so einen schönen Graphen, in dem man auch reinzoomen kann. Man kann das Ganze schön als PDF-Export nochmal vornehmen, damit man es auch dem Management vorlegen kann und so weiter. Also eine ganz coole Software. Nachteil daran ist, es ist eine NPM- Anwendung. Vorteil dabei wiederum ist, es gibt ein vorgefertigtes Docker-Image und das kann man einfach konsumieren und den Kram da hochladen und dann passt das auch. Es funktioniert nicht zuverlässig unter Podman. Ich habe keine Ahnung warum. Also Logs konnte ich da keine finden. Aber wenn man es auf Docker ausführt, dann funktioniert das besser. Also da ist es halt, bei der Podman-Variante ist das irgendwie so, man importiert die Files und bei 35% immer bleibt das Teil hängen und bei Docker läuft es halt weiter. Also woran das liegt, weiß ich nicht, aber für mal eben was visualisieren, was man mit SAR ausgewertet hat, sehr, sehr nützlich und mein Tipp des Monats. Was hast du uns mitgebracht, Jan?
Ich habe heute Dive dabei. Das ist ein Tool, um in Docker-Images oder ich glaube generell Container-Images reinzutauchen, deswegen auch der Name. Und dann kann man sich da die verschiedenen Layer angucken und was in diesen Layern gemacht wurde. Da habe ich auf der KubeCon ein CTF gespielt und da kam mir Dive dann zur Hilfe. Genau. Einfach mal ein bisschen reingucken.
Da habt ihr im Vergleich ja richtig nützliche Tools. Ich habe festgestellt, dass mir langsam irgendwie ein bisschen die Ideen ausgehen, was man so empfehlen kann. Und habe da ein bisschen gestöbert und dadurch selber quasi was kennengelernt, das einfach nochmal ausprobiert. Und ich kann hauptsächlich validieren, dass es funktioniert und grob beschreiben, wie es funktioniert. Und ob das dann wirklich nützlich ist für euch, das könnt ihr dann selber vielleicht ein bisschen entscheiden. Mein Tipp in dem Sinne ist die Spotify TUI. Das ist ein GitHub-Projekt. Da kann man sich auch dann als RWM eben den Terminal User Interface für Spotify runterladen. Als Usability ist okay, also man muss sich im Spotify Developer Portal eine neue App anlegen, dann kann man quasi die lokale App als mit Client-ID, Secret-ID dann registrieren, danach kann man sich halt dann authentifizieren und dann ja, sieht man dann auch so ein Terminal Interface und kann dann halt die Wiedergabe steuern. Was ein bisschen speziell ist, man kann tatsächlich nichts direkt hören, so, weil ja auch das Terminal an der Stelle keine Wiedergabe irgendwie hat. Das heißt, man braucht noch entweder einen Daemon, der ist Spotify-D, der ist allerdings irgendwie ein bisschen um die Ecke zu installieren. Also da muss man sich noch selber einen Systemd-File bauen und sowas. Das ist jetzt nicht so convenient. Oder man hat quasi ein bestehendes Wiedergabegerät, zum Beispiel einen Webspeaker, also irgendeinen Smart-Speaker oder das eigene Telefon oder irgendwie die Spotify-Session im Browser, die halt ja so ein Speaker sein kann und dann kann man eben die Wiedergabe über das Terminal steuern. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich lebe nur im Terminal und habe auch einen Terminal-Mail-Client und das war jetzt Spotify ist die letzte App, für die ich noch in meinen Browser gegangen bin oder mein Telefon aus der Tasche gezogen habe, dann ist das, glaube ich, vielleicht eine Ergänzung, ne, wenn man zum Beispiel irgendwie den Alexa-Speaker oder einen Chromecast oder was weiß ich auch immer hat oder die Stereoanlage, die man damit dann steuern kann. Ist auf jeden Fall ganz nett, kann man sich mal angucken.
Bei Spotify, die muss ich direkt an die nächste Systemd-Erweiterung denken und bin mir sicher, das geht den einen oder anderen vielleicht auch so. Aber ja, cool, klingt doch spannend. Why not? Und damit haben wir die News des Monats besprochen. Ich würde sagen, wir machen mal den Sack hier zu an der Stelle. Waren wieder viel Input, viel News, drei Tooltips, drei Leute, drei Desktops. Ich finde, das ist ein guter Schnitt. Feedback ist uns nach wie vor wichtig, liebe Zuhörende. Wir freuen uns jederzeit über Ideen, Wünsche und Tooltips. Gerne per E-Mail an podcast@sva.de. Kommentiert auch gerne via Podigy oder benutzt auf Social Media den Hashtag der Folge NobodyIsPerfect. Und wir freuen uns auch über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. Und in dem Sinne, viel Spaß am Gerät und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.